Herzlich willkommen zu der heutigen «Mach dein Ding» Podcast-Folge. Ich rede heute mit dem Reto Hugi. Und zwar ist er Gründer und Geschäftsführer von Powerfood. Powerfood ist ein Händler von Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt ihn jetzt schon seit 20 Jahren und hat 100 Mitarbeiter rund. Also eine mega Wachstumsgeschichte und Erfolgsstory. Ich kenne es natürlich selber, weil sie aus der Sport- und Fitnessbranche kommt und ich selber auch hauptsächlich drin tätig bin. Darum freue ich mich selber extrem, von dir zu lernen, wie ihr das gemacht habt, was ihr gemacht habt. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn, dann mach es mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding» alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren.
Hallo Reto, schön bist du da, wie geht's?
Sali Nico, danke für die Einladung. Ja, tipptopp, es geht mir gut. Genau, ich bin Gründungspartner von der Firma Powerfood. Wir haben das ganz klein vor rund 20 Jahren eigentlich gegründet. Damals noch während dem Studium und zu Hause beim Elternhaus im Keller unten. Und sind eigentlich wirklich voll motiviert gestartet, haben nachher eine Geschäftsidee gesucht gehabt. Damals,
Wir sind im Studium gewesen und haben im Studium gewusst, hey, wir wollen irgendwie unser eigenes Ding machen. Und haben dann du und dein Geschäftspartner irgendwie so geschaut, was könnten wir machen. Und am Schluss sind wir dann auf Powerfood gekommen.
Ganz genau, so ist es eigentlich gewesen. Ich selber, mich hat Unternehmertum auch schon sagen wir, in der Kindheit interessiert oder sicher später in der Jugendphase. Bin ich wirklich fasziniert gewesen von Firmengründungen und irgendwie ein eigenes Ding können machen. Und während der Lehre habe ich dann auch schon ein bisschen Ausschau gehalten, vielleicht das eine oder andere ein bisschen machen können. Und hat dann auch schon ein paar Mal gegründet gehabt. Also es war damals ein bisschen Websites programmieren gewesen oder Websites designen gewesen und so weiter. Und nachher während dem IT-Studium, da bin ich dann eigentlich gerade so ein bisschen auf die richtigen Leute getroffen auch, wo wir uns dann kennengelernt haben. Und dann mit 22, also wir sind drei Gründungspartner damals gewesen, hatten die drei besten Kollegen. Und haben dann eigentlich nachher eine Geschäftsidee gesucht gehabt. Es sind alle drei so ein bisschen addicted gewesen, was das Unternehmertum anbelangt. Und haben dann auch wirklich gesagt, jetzt ist Zeit, oder? Jetzt sind wir noch jung, 22, 21. Und sind dann auch relativ schnell auf die Idee gekommen mit Sporternährung. Wir sind alle drei Sportler auch gewesen, teils Spitzensportler. Und haben dann auch schon so ein bisschen die Produkte konsumiert oder austestet. Und für uns ist es dann neuliegend irgendwo durch auch gewesen, dass man mit Sporternährung etwas könnte ausprobieren. Der Markt ist noch sehr jung, so ein bisschen aus Amerika, wo es schon viel populärer damals war. Ich habe immer gesagt, alles was aus den USA kommt, das kommt dann irgendwann bei uns auch mal ein paar Jahre später. Und da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen und gesagt, hey, wir machen etwas mit Sporternährung. Und mit dem ist dann eigentlich auch relativ schnell die Geschäftsidee so ein bisschen fixiert gewesen. Und dann haben wir uns noch nach einem Namen Ausschau oder nach einem Namen umgeschaut und sind dann auch auf die Idee Powerfood gekommen. Und so sind wir dann mit 5'000 Franken Startkapital haben wir unsere Firma gegründet, das Konto eingezahlt. Also 6'000 sind es ehrlich gesagt, jeder hat 2'000 Franken eingezahlt auf das damalige Firmenkonto, das wir eröffnen konnten. Und auch noch als Kollektivgesellschaft. Und okay. Mit diesen 6'000 Franken haben wir dann eigentlich so die erste Lieferung platziert bei einem Händler in Deutschland und haben dann dort die ersten Produkte importiert, ganz genau. Aus Deutschland, in die Schweiz importiert, noch Grenzen liefern lassen, weil es innerhalb von Deutschland versandkostenfrei war. In der Schweiz hat es irgendwie schon 100 Euro oder so gekostet, das haben wir uns schon sparen. Und sind dann, ja, haben da so Grenzen liefern lassen, so wie das heute auch, teilweise so bei Grenzpaket oder was auch immer so ein bisschen am Funktionieren ist, haben wir eigentlich damals schon so ein bisschen, haben wir eingesetzt gehabt. Mhm. Sind dann die Waage holen und haben sie dann bei uns im Keller zuerst eingelagert, wirklich bei den Eltern zuhause. Mein Geschäftskollegen Roland auch und der Dominik, der dritte Gründungspartner. Und hatten das eigentlich auch Kollegen verkauft in einer ersten Phase.
Und das, wie haben die das verkauft? Oder was war der Plan gewesen? Du hast noch Webseiten gehabt. Ist der Plan gewesen, hey, wir machen einen Online-Shop für das? Oder ist der Plan gewesen, wir machen Stores? Oder ist der Plan gewesen, wir machen eine Kombination? Oder ist der Plan gewesen, wir verkaufen das an Fitnessclubs, die dann die Produkte weiterverkaufen? Oder weißt du, was ist grundsätzlich Geschäftsidee gewesen? Wie hat sie sich denn
also, die grundsätzliche Geschäftsidee war wirklich dann im E-Commerce gewesen, dass wir einen Online-Shop würden machen. Und dann auch aufgesetzt haben. Das ist damals noch OS Commerce gewesen. Ich weiss nicht, ob das vielleicht auch ein oder anderen im Begriff ist. Standardsoftware, wo wir dann mal customized haben. Und ja, das Geschäftsmodell ist wirklich, können online vertreiben, das Ganze. Ganz genau. Haben uns dann damals auch schon ein bisschen inspirieren lassen. Es hat einen anderen Hersteller, ein bisschen GS Food in Winterthur. Wir haben da zu Winterthur studiert. Und haben uns von dort auch ein bisschen inspirieren lassen und ja, eigentlich der Business Case oder das Geschäftsmodell ist Online-Vertrieb gewesen.
Also, ich meine, 2005, da bin ich gerade einmal junge 14 gewesen. Und das ist, ja, ich habe im Kopf, Internet hat dort noch ganz viel Geld gekostet. Auf dem Handy, wo das wahrscheinlich war, hast du auf keinen Fall auf den Internetknopf drücken, weil sonst hat der Papi geschumpft, dass die Rechnung zu teuer geworden ist. Aber in dem Fall hat es gleich dort, sind ihr schon eben IT-affin, IT-Studio, wir haben gesagt, wir setzen voll auf das Pferd. Das ist ja schon, ich meine, die Blase ist 5 Jahre her gewesen, wo sie geplatzt ist. Genau. Aber es ist ja gleich nicht das Naheliegendste gewesen, noch vor 20 Jahren, dass man jetzt etwas online macht, oder schon?
Eben, ja, mal, also für uns ist es, ich meine, wir sind alle 3 IT-Studenten gewesen. Und von dem her ist das naheliegend. Und auch eben die ersten E-Com-Shops sind dort schon am März gewesen. Und wir sind dann wirklich auch, das ist dann eigentlich, eben, wir hätten dann auch Standardsoftware nehmen können, also sagen wir mal, die ganze Shop-Architektur, die ist schon vorhanden gewesen, die hat man dann einfach noch das Template etc. müssen anpassen und dann hat man können die Produkte pflegen. Natürlich hast du nicht nur ein ERP-System etc. gehabt, sondern hast dann einfach Hands-on, hast die Produkte, die du gerade frisch eingekauft hast und damit einer gewissen Marge hast die online gestellt. Und so sind dann auch schon die ersten Bestellungen reingekommen bei uns. Ja, genau. Und haben natürlich dann Privatwerbung überall gemacht. Wir sind go flyern, wir haben dann Flyer gedruckt. Wir sind überall, wo wir gewesen sind, haben wir es früher noch im Ausgang und so. Wenn irgendwo in einem Club am Abend oder so hat man Flyer dabei gehabt und hat jeder, der ein bisschen breiter ausgesehen hat, hat man einen Flyer in die Hand gedrückt. So sind wir eigentlich gestartet und haben dann auch Flyer von den Fitnesscentern verteilt, die wir kennengelernt haben oder die wir selber trainiert haben und sind eigentlich permanent immer mit diesen Flyern rumlaufen gewesen. Das ist unser erstes Marketing gewesen. Also ein bisschen guerillamässig auch, haben dann teilweise eine Abmahnung bekommen von Fitnesscenter, wo wir dann wieder sind flyern, also auf den Parkplätzen draussen, also wohlgemerkt, nicht in den Centern, sondern auf den Parkplätzen draussen, wo die Kunden ihre Autos angestellt haben, haben wir unsere Flyer platziert. Und so haben wir unseren Online-Job ja, ein bisschen probiert bekannt zu machen und so sind dann auch die ersten Bestellungen eingetrudelt, am Anfang irgendwie 1, 2, 3 pro Tag, 5 pro Tag, dann einmal 10 Bestellungen im Tag und so weiter und, das, ja, und so ist es ein bisschen aufwärts gegangen, ganz genau.
Und dann kommen wir auf der finanziellen Seite. Ja, du hast gesagt, oder, mit 6'000 Franken gestartet, ich meine, du hast ja mal ein bisschen etwas können einkaufen und dann hast du da weiterverkauft. Haben ihr nachher immer einfach wirklich nur organisch da, wo rausgekommen ist, wo ihr wieder verkauft habt, quasi die nächste Bestellung gemacht, Sortiment erweitert, mehr Produkte eingekauft und einfach das weiter investiert?
Ganz genau, ganz genau. Wirklich, wir haben sind hier kein Rappen mehr reinvestiert, oder sagen wir investiert von extern her so, sondern den gesamten Umsatz, den wir erwirtschaftet haben, den haben wir reinvestiert. Das ist so. Wir haben dann wirklich auch immer unsere Bestellungen sind immer grösser geworden. Wir haben immer noch mehr Produkte probiert aufzunehmen. Mit jeder Bestellung sind wieder 3-4 neue Produkte dazugekommen. Und so hat wirklich, das ist ein bisschen schneeballmässig, ganz klein hat das angefangen und eigentlich mit dem ganzen, mit dem ganzen Umsatz haben wir reinvestiert. Selber natürlich sind wir auch extrem bescheiden gewesen. Wir haben nichts rausgenommen aus der Firma, also nichts aus dem Umsatz raus. Wir haben uns auch keinen Lohn müssen zahlen. Wir sind da während dem Studium gewesen.
Noch daheim gewohnt.
Genau, statt die Vorlesung am Nachmittag sind wir am ins Deutsche raus und haben unser Material geholt. Oder auch die Praktikas und dann Kundenanfragen, die wir bekommen haben, dann sind wir rausgerannt in der Pause oder zwischen den Dingen wirklich und haben ein bisschen alle verrückt gemacht. Also wir haben Dozenten verrückt gemacht, wir haben Kollegen verrückt gemacht und wir sind immer nur einfach mit unseren Päckchen rumlaufen und mit unseren Produkten rumlaufen. Und es ist dann auch so gewesen, in dieser Phase, wir haben eigentlich 3 Lager gehabt. Also jeder hat zuhause sein Produktelager gehabt. Und wenn dann die Online-Bestellungen reingekommen sind, dann hat vielleicht der eine das Produkt bei sich zuhause gehabt, das du nicht gehabt hast und so weiter. Und so haben wir dann eigentlich täglich müssen unsere Produkte zusammennehmen und haben dann Päckchen im Studium gemacht, dort in Winterthur und sind dann nachher auf Post geführt und haben so das Material verschickt. So haben wir angefangen. Ganz genau.
Also so, ja, nicht einmal in der Garage, sondern in 3 verschiedenen Kellern, was noch fast komplizierter ist.
Ganz genau.
Nimm uns mal so einen kleinen Schritt führen. Das Studium ist ja dann irgendwann vorbei. Irgendwann haben wir müssen anfangen, Geld verdienen, auch für euch privat, oder? Du kannst nicht immer nur von Luft und Liebe und Geld von den Eltern leben. Mhm. Was ist das für ein Punkt gewesen? Und wie weit ist dort der Powerfood schon gewesen? Weißt du, was sind so die Wachstumsschritte sind Mitarbeitende oder zuerst dann ein richtiges Lager gemeinsam, ja. Oder wie ist es weitergegangen?
Ja, es ist wirklich bei 2005 sind wir online gegangen und dann ist dann der Oli, der heißt direkt nach dem Studium, hat dann eigentlich der ist mit dem kleinen Etta, ist er eigentlich dann direkt in die Firma eingestiegen. Das sind noch, ich meine, das waren etwa 3.500, 4.000 Franken gewesen, wo wir ihm dann den Lohn ausgezahlt haben. Und ich bin dann noch als IT-Berater, also hatte dann eigentlich einen normalen Job gesucht, wo ich fertig gewesen bin. Und so haben wir eigentlich wirklich auch immer selber alles gemacht und sind uns nicht, also wir haben wirklich das, was angefallen ist, an Aufwand oder Arbeitsaufwand, das haben wir dann so noch können decken, weil die Firma noch klein war und das hat man einfach in der Freizeit auch gemacht, oder? Also, ich habe dort eben 42 Stunden als Berater geschafft, als IT-Berater, und habe dann vielleicht noch jeden Tag so noch 3-4 Stunden für Powerfood auch noch geschafft. Also Newsletter gemacht oder Produkte durchgesetzt und die ganze Content und so weiter. Das habe ich eigentlich nebendran gemacht. Mhm. Und der Oli, er ist dann eigentlich voll drin gewesen und hat das ganze Operative gemacht, mit Einkaufen, mit Päckchen machen, mit Versandmaterial auftreiben und so weiter und so fort. Und wir sind dann eigentlich lang, ja, so noch ein bisschen unterwegs gewesen. Und das hat funktioniert, ja. Und der erste Mitarbeiter, den wir dann hatten, das ist erst 2009, so viel es mir ist. Also erst etwa nach 4 oder 5 Jahren haben wir dann einen Logistikmitarbeiter als ersten eingestellt gehabt. Und bist währenddessen, wir selber, wir haben 8 Jahre lang haben wir auch Päckchen selber gemacht. Also 8 Jahre lang haben wir Päckchen gemacht.
Und bist du in dieser Zeit schon selber dann, bevor ein erster externer Mitarbeiter reinkam, bist du schon auch Vollzeit drin gewesen, oder hast du in dieser Zeit immer noch deinen IT-Job gehabt und dann jemanden in der Logistik eingestellt? Oder?
Nein, genau. Es ist dann so gewesen, es ist schon länger seither, ich muss mich dann teilweise auch ein bisschen meine Hirnzellen wieder ein bisschen aktivieren. Ich bin dann nachher bin ich eingestiegen, also der Oli war gewesen, bis er ein Setup von 100% gehabt hat, soweit. Und wo es dann darüber hinweggegangen ist, 120, 150%, dann bin ich reingekommen. Und ich habe dann reduziert meinen regulären IT-Job auf 50% und bin dann eigentlich 50% bei Powerful gewesen. Und dann sind wir eigentlich wie 150 Stellenprozent gewesen bei der Firma. Und ich habe dann damals noch mit meinem damaligen Chef eben so gesagt, ja, Reto, bleib doch noch ein bisschen und so. Und ich schaue jetzt, wie es weitergeht. Und ich weiss noch, nach 3 Monaten, wo ich dann eigentlich die Kündigungsfrist auch dort hatte, nach 3 Monaten, 50%, habe ich dann eigentlich schon relativ schnell dann den Job ganz müssen künden und bin dann bei Powerfood eingestiegen. Und danach sind wir eigentlich 200% Stellen gewesen, also wir zwei, ich und der Oli. Und danach ist es dann weitergewachsen, bis wir dann eine weitere Person, dann eben den ersten Logistikmitarbeiter dann eingestellt haben, ganz genau. So ist es eigentlich abgelaufen. Ich hatte dort wirklich einen fließenden Übergang gehabt. Und was ich muss sagen, wir haben natürlich insgesamt die Phase, die ist extrem spannend, also wir sind voll gehypt auch gewesen. Es ist Powerfood auch heute natürlich, auch nach 20 Jahren, Motivation nach wie vor extrem hoch. Und, aber gerade schon in dieser Phase, das ist unglaublich. Und da ist man wie so ein bisschen in einem Rush hinein. Das ist einfach das eigene Baby und das eigene Geschäft. Und dann so hat können vorantreiben. Und man hat dann auch gesehen, wie die ersten Erfolge gekommen sind. Und man hat rund um die Uhr können an der Firma arbeiten. Und das hat mir einfach extrem gefallen, oder? Und dem Roli natürlich. Und da ist uns nichts schade gewesen. Und aber trotzdem, der ganze Risikoaspekt, den wir hatten, der ist relativ überschaubar gewesen. Also ich muss schon sagen, ich habe mich jetzt nicht müssen mega überwinden, um irgendwie mein Ding damals zu machen, oder? Ich bin während dem Studium gewesen und dann auch später mit deren Übergang 50-50 mit dem Chef und dem damaligen Arbeitgeber und so ist man auch wirklich drin eingewachsen in das Ganze und es ist eine super Zeit gewesen damals, oder? In dem Alter und wo man das so können aufziehen und sein eigenes Ding eigentlich können machen, ganz genau.
Ja, es ist eben mega schön, wenn es, ich glaube, man muss den Drive haben und das so gerne machen, dass es Sinn macht, dass es dann auch gut kommt. Ich kann, du bist noch ein bisschen vor meiner Zeit, haben die das wirklich schon gegründet, aber ich bin dann irgendwann in diese Branche reingekommen und eben, ich meine, der ganze Part Nahrungsergänzungsmittel, der hat damals, ich kann jetzt sagen, bei uns im Fitness oder am Anfang hast du auch noch ein bisschen etwas verkauft und irgendwann hast du dann auch preislich nicht mehr können mithaben mit Online-Shops. Und wir haben dann teilweise wirklich die Leute können online günstiger einkaufen, wie wir eingekauft haben beim die gleichen Markenprodukt. Hast günstiger dir heimgeliefert bekommen, wie wir Einkaufspreise gehabt haben. Und ja, dann hast du ein paar Mal den Lieferant gewechselt und das ist ja explodiert, oder? Also sowohl Produzenten und Marken und ja, es hat mal angefangen mit Protein und irgendwie Massgainer und heute hast du ja alles irgendwie mit spezifisch viel Protein drin oder wenig Fett drin oder also als Nahrungsergänzungsmittel. Und in so einer, aus meiner Perspektive und wenn ich jetzt sehe, eben, wie ihr gestartet habt und wie lange dass ihr selber Päckchen gemacht habt und jetzt heute sagst du 100 Mitarbeiter, die 20 Jahre später, wie habt ihr es geschafft oder was ist das Erfolgsgeheimnis von euch, dass ihr irgendwie in dieser Phase, wo eigentlich Wild West ist in dem Markt, dass ihr eigentlich kontinuierlich gewachsen seid? Oder hat es das auch gegeben, so auf und ab und hin und her? Oder wie seid ihr in dem Markt geblieben, dass es euch heute noch gibt und so gut ist?
Ja, also das muss ich wirklich schon sagen. Wir haben ganz viele Phasen durchlebt, was auch Konkurrenzsituationen anbelangt. Oder? Also ganz früher in einer ersten Phase, da sind unsere Konkurrenten auch kleinere Online-Shops, genau gleich wie wir eigentlich. Das sind teilweise auch Studenten oder hobbymässig, die auch ein Schöppli gemacht haben, die ein bisschen Produkte gekauft haben, die einen Vertrieb gemacht haben. Genau gleich wie wir. Oder? Also ich sage jetzt mal mit wenig Kapital, überschaubar. Und wo man sich probiert hat, den Markt zu beweisen auch. Und der Markt selber, das ist so, der hat sich über die letzten Jahre, der ist wirklich aus den Nischen raus, ist der gewachsen und ist absolut in Mainstream gekommen. Und ich vergleiche es beispielsweise so ein bisschen den Freestyle-Markt. Oder ich sage jetzt Snowboard oder so. Am Anfang sind das ein bisschen Spinner, oder? Wo irgendwie etwas, oder Surfer, oder? Wo sind go surfen. Und heute ist das ein grosser, dichter, professionalisierter Markt. Und das ist eigentlich bei uns extrem ähnlich auch. Und wir haben es wirklich geschafft, dass wir eigentlich über die ganze Laufzeit, über die letzten 20 Jahre, in jedem Marktgefüge uns haben können bestehen. Und eben, wie gesagt, am Anfang so ein bisschen, auch kleinere Online-Jobs und danach auf einmal ist das Thema so ein bisschen spannend geworden, so für Venture-Capital-Firmen, also investorengetriebene Firmen, wo dann reissbrettartig ihre Firmen so ein bisschen designt haben und wo dann auch extrem mit einer starken Konkurrenzsituation mir konfrontiert gewesen sind. Die haben beispielsweise eine Burnrate von 30%, also die haben auf den Umsatz haben die nochmal anderthalb Mal so viel Geld investiert, allein fürs Marketing, oder? Um einfach können Shares können zu kaufen in dieser Situation und danach vielleicht in einer Phase 2 oder Phase 3 können das Ganze profitabel zu drehen, oder? Mhm. Und dann sind wir dann
in dieser ganzen Zalando-Geschichte, die das
einfach so gemacht wurde. Ganz genau. Da hat es jenste Beispiel gegeben, beispielsweise. Das ist ein bisschen das nächste Ding gewesen, so vor 10, 15 Jahren ist das gekommen, oder? Mhm. Und da haben wir natürlich nicht können. Wir sind nach wie vor komplett eigenkapitalisiert. Also die Firma gehört mir und dem Rolli zu je 50%. Wir haben kein Investorengeld drin etc. Aber trotzdem muss man sich dann irgendwo können behaupten, wenn dann so eine Marketingmaschinerie auf dich zurollt, beispielsweise. Oder? Und danach sind die grossen Retailer haben das Thema entdeckt. Also Migros, Coop, Lidl, Aldi und so weiter. Das ist so ein bisschen die nächste Phase gewesen. Und was jetzt im Moment am Tun ist, sind, dass die grossen Onliner, Digitec, Galaxus und Brack, das Thema extrem hoch geschrieben haben. Und auch dort müssen wir wieder einen Weg finden, um können am Markt bestehen. Und schlussendlich, ist es eigentlich gewesen, dass wir haben unsere Company immer besser bauen. Und das ist auch heute noch dran. Also wir wollen uns permanent verbessern. Wir müssen mit System arbeiten, mit Struktur arbeiten, mit Infrastruktur, mit Tools auch arbeiten, wo wirklich fundamental sind. Also sprich im Einkauf, sprich im Verkauf, dass wir ein Netzwerk können aufbauen, wo unabhängig ist. Von gewissen Trends auch, von gewissen Hypes, was auch extrem bei uns ein grosser Faktor noch mitspielt. Ich vergleiche auch unseren Markt teilweise ein bisschen wie die Fashion-Industrie, Modenindustrie, wo einmal vielleicht der Markt extrem im Trend ist und 5 Jahre später kehrt das Ganze und man hat überhaupt kein Interesse mehr an dieser Marken, oder? Beispielsweise. Und da müssen wir Tools und Strukturen schaffen, wo uns eigentlich weitertragen tut. Und das ist ein bisschen unser Erfolgsrezept, dass wir während der ganzen Zeit wirklich immer auch in die Firma investiert haben. Und zwar immer auch hart an den Möglichkeiten, die wir haben. Also, dass wir eigentlich wirklich alles immer reinsetzen. Sprich, grosse Projekte, grosse Ideen, wo wir gemäss unseren Möglichkeiten können umsetzen, dass wir immer hart an Grenzen gehen. Das ist so ein bisschen unser Credo. Und so haben wir es eigentlich geschafft, über die letzten 20 Jahre mehr können bestehen, wo es ganz viele andere gibt, wo nicht mehr da sind, wo dann ganz früher noch ausgeschieden sind, wo es heute nicht mehr gibt und dann auch so ein bisschen in der mittleren Phase mit der Venture Capital und jetzt auch in der letzten Zeit, wo dann einfach auch wieder verschwindet, oder? Und das eigentlich auf verschiedenen Ebenen. Also sprich, dort, wo wir sind, als Handel, als Distributor, als Hersteller, wie dann auch als Marke, also auch die Marke selber, die kommen und gehen, und das ist auch sehr volatil. Und wir haben es irgendwie immer geschafft, um dort dann auch irgendwie zu bestehen.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Nose, die Plattform, wo Selbstständige und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperte suchst, auf Nose findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert.
Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Nose verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur ein Klick entfernt von dieser Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung.
Kannst du ein bisschen konkreter sagen, was heisst denn jetzt eben Strukturen oder Tools oder so, die fundamental funktionieren? Was genau, bedeutet das? Ja. Was ist konkret?
Gut, also konkret ist beispielsweise, dass wir seit Tag 1 eigentlich permanent in unsere IT investieren, oder? Also wir kommen ständig, also es ist ein laufender Prozess, wir sind unseren Einkommensshop sind wir laufend am Verbessern, der bleibt nicht stehen, da gibt's immer wieder permanent neue Releases, da sind wir jetzt auch wieder am Entwickeln für eine komplett neue Plattform und so weiter. Das ist mal Punkt 1. Dann Punkt 2, wir haben 2007 mit unserem Filialnetz angefangen. Wir haben schon eigentlich in dieser Zeit geglaubt, dass nicht nur wir als Online, als Pure Player damals, dass wir das Ganze auch in stationären Handel bringen können. Und wir haben aktuell 25 Filialen über die ganze Schweiz verteilt, über die ganze Sprachregionen verteilt, also inklusive Tessin. Und durch das können wir eigentlich unser Distributionsnetz kontrollieren, wir können es weiterentwickeln und wir haben eine Struktur können schaffen, wo x-tausende von Leuten pro Tag an unseren Läden beispielsweise vorbeilaufen, gehen einkaufen. Und dass wir da wirklich eine Struktur geschafft haben in der Distribution, wo uns auch, ich sage jetzt mal, eine Marktberechtigung gibt, ohne dass jetzt wir relativ schnell oder einfach, ja, genau, also das meine ich mit Infrastruktur. Oder? An unseren Läden haben wir es immer auch permanent am Arbeiten. Wir sind zum Verbessern, wir sind designtechnisch, wir machen Redesigns mit den Mitarbeitern zusammen arbeiten, dass wir die Qualität können verbessern und so weiter. Das sind normale Business Cases schlussendlich, aber wir haben immer probiert, dort halt eben so die Struktur zu schaffen, oder? Und dann natürlich auch in der ganzen Wertschöpfungskette, wo wir eigentlich probieren, möglichst tief zu behalten. Wir haben dann angefangen, etwa vor 5 Jahren, dann mit Eigenmarken auch. Nicht nur mit Handel von Fremdmarken, sondern dass wir auch mit Eigenmarken können, das produzieren lassen. Und, das ist beispielsweise eben auch ein wichtiger Schritt gewesen. Und was ganz ein wichtiger Schritt war, ist, dass wir eigentlich auch seit Tag 1 immer in unsere Verfügbarkeit, in unser Lager, in unser Stock investieren. Dass wir wissen, dass es extrem entscheidend ist, dass du die Sachen an Lager hast, dass du schnell ausliefern kannst und dass eben, dass auch, dass, sagen wir, die Struktur da ist, oder das ganze Warenfluss, also ganze Supply, dass das funktioniert und dort sind wir auch seit Tag 1 immer dran und wir haben nicht irgendwie dann uns verzettelt in gewissen Sachen oder vielleicht dann auch viel Geld rausgenommen und dann etwas irgendwie schleifen lassen haben. So einfach, dass es tönt. Das ist so ein bisschen der Punkt.
Immer wirklich drin investiert. Wie sieht die ganze Thematik so aus den letzten Jahren mit Direct to Consumer aus? Also gerade eben bei so Trendmarken oder so, die kommen und gehen, das ist ja heute einfacher denn je mit irgendwie Dienstleister, dass du eigentlich als Produzent, nicht als Produzent irgendwo, aber vielleicht als Markenaufbauer, gar nicht den Zwischenhandel über Powerfood machst, so wie ihr ja eine Eigenmarke habt, aber dass auch irgendwelche, eben, meistens ist es ja heute irgendwo auch über Influencer gut vermarktet und gross, dass man das eigentlich über einen eigenen Online-Shop abwickelt und gar nicht erst über den Zwischenhandel geht. Merkt ihr da, oder bist du bis jetzt noch alles hergekommen, was du verkaufen oder gibt es auch irgendwie Marken, die sagen, nein, wir kaufen nur direkt?
Das gibt es ja, das ist ja so. Da hat sich natürlich eben auch, unser Markt hat sich in den letzten 20 Jahren auch nochmal extrem fragmentiert. Also früher hast du eigentlich eine Zielgruppe gehabt, also ich sage jetzt mal männlich, Kraftsport, Bodybuilding, Muskelaufbau. Das ist das Thema gewesen, oder? Heute der Kundenstamm ist einer von vielen. Es gibt Frauen, die so wollen, es gibt Männer, die so wollen, es gibt Jüngere, es gibt Ältere und es ist ganz fragmentiert, oder? Und die einzelnen Marken, die sind auch extrem fragmentiert. Das hat sich, jede Marke hat heute mittlerweile eigentlich eine spezifische Ausrichtung an die einzelnen Zielgruppen. Mhm. Und jede Marke hat unter Umständen auch ein eigenes Businessmodell, wo eben sagt, beispielsweise, wir machen nur direkt an einen Endkunden, wir machen keinen Zwischenhandel, wir machen keine Distribution. Da gibt es wiederum auch andere Marken, die sagen, wir machen nichts an Endkunden, sondern wir suchen Distributoren. Und so ist so wie divers und fragmentiert mittlerweile die einzelnen Marken und auch Ausrichtungen sind, so ist auch, sind auch die Distributionskanäle verschieden. Und das ist früher noch anders gewesen, da hat man sich wirklich, das ist eigentlich nur ein Thema gewesen, heute sehr fragmentiert. Und es gibt Marken, wo wir vielleicht haben wollen in unserem Distributionssetz, aber jetzt nicht überkommen. Und andere gibt es so, aber trotzdem, es ist dann halt einfach so. Und der Markt ist so gross mittlerweile geworden. Und man muss sich dem können stellen und behaupten. Und von dem her gibt's alles, oder? Mhm. Also, es ist sehr individuell. Ganz genau. Und was ich natürlich dazu muss sagen, ist, so ein bisschen Markenbildung innerhalb von den Socials oder so, das ist auch extrem kompetitiv geworden in den letzten Jahren. Das ist auch so ein bisschen, so vor 7, 8, 9 Jahren ist so ein bisschen das Window of Opportunity gegeben, wo es noch viel einfacher gewesen ist, mal irgendein Produkt in die Kamera einzuheben und das auf Insta zu stellen oder auf Facebook zu stellen. Und heute funktioniert das auch nicht mehr so, oder? Und man muss eh sehen, das sind schlussendlich, kann man so einer Hand abzählen, die Marken, die heute noch so überhaupt können aufgebaut werden, oder? Das sind dann wirklich, das ist eine von 100, oder? Unter Umständen, wo, also alle anderen, die probieren es und die machen genau das Gleiche, aber die haben keinen Erfolg. Und man sieht dann eigentlich nur immer so ein bisschen, wirklich, die Erfolgreichen, oder? Aber was hinten dran ist, dass das Hunderte, von möglichen oder von Business Cases, wo angeteasert werden und wo scheitern, von dem redet man dann natürlich nicht, oder? Und, auch das Geschäftsfeld ist extrem schwierig geworden, die letzten Jahre,
ja. Ich glaube, gerade, es ist wahrscheinlich noch nie so einfach gewesen, um einfach mal eine Marke machen und irgendeinen Lieferant suchen und halt einfach irgendwie ein Logo designen und das Gefühl, ich habe jetzt meine eigene Nahrungsergänzungsmittelmarke und eigenen Proteinshake, den ich irgendwo white labeln lasse, wo das gleiche drin ist wie 100 anderen, aber ich schreibe meinen Namen drauf. Das war noch nie so einfach gewesen, dafür wird es immer schwieriger, wirklich eine Marke, die gesehen und gekauft wird, darüber hineinzubauen. Nehmen wir uns mal mit in eure Entwicklung, oder? Also eben irgendwie 8 Jahre selber verpackt. Wann ist der erste Store dazugekommen? Wie ist euch das Filialnetz gewachsen? Mach einen Ausblick. Wird das noch mehr? Ist das jetzt für die Zukunft gesetzt? Wird es konsolidiert? Woher geht
es? Ja, eben der erste Laden, das war 2007 gewesen. Da haben wir in Thun eröffnet. Und zwar noch an Randzeiten, oder? Also an einer C-Lage eigentlich, B-C-Lage, wo wir einfach dort auch gesagt haben, hey, look, wir haben zweimal unter der Woche offen, plus am Samstagnachmittag. Und so starten wir einmal. Wir haben einen Mietvertrag eingegangen, 1600 Franken im Monat, das war ein rechter Ding gewesen. Hat man sich zweimal müssen überlegen, ob man dann die Miete können zahlen pro Monat, trotz allem, oder? Aber wir haben es dann riskiert.
Haben Sie das dann einfach gerade als Lager genutzt, die restliche Zeit und Päckchen packen? Nein, und so? Nein, wirklich nur? Okay.
Ja. Das nicht. Genau. Nein, wir haben das eigentlich damals, wir haben noch einen vierten Partner noch mal partiell mal gehabt. Er hat das damals dann so ein bisschen übernommen. Oder hat das eigentlich gestartet damit. Und so haben wir dann eigentlich unseren ersten Laden mal geführt gehabt. Und dann ist man ja selber im Laden gestanden. Und wenn er dann am Samstagnachmittag irgendetwas gehört oder so, dann bin ich von Winterthur oder von Schaffhausen auf Thun gefahren und habe dort dann das Lädeli gemacht. Da weiss ich mal, normal bin ich dort gefahren und 37 Franken Umsatz gemacht über 4 Stunden. Das hat sich definitiv nicht gelohnt. Ganz genau. Und so haben wir die ersten Erfahrungen dann mit dem eigenen Standort können machen. Und was wir dann eigentlich gemacht haben, ist, wir haben ein Franchise angeboten. Also auch Leute, die wir kennengelernt haben, so ein bisschen aus Kraftsport, Bodybuilding-Szene, denen haben wir angeboten gehabt, hey, look, du kannst auch einen Laden machen unter dem Namen Powerfood, der schon ein bisschen bekannt ist und so weiter. Das nutzen wir, oder? Das lassen wir irgendwie spielen. Newslettering und so weiter. Unser Online-Kundenstamm. Hey, look, wir pushen deinen Laden. Und so haben wir dann relativ schnell einen Haufen Partner gefunden, die auch so ein bisschen Läden geführt haben. In der ganzen, ja, dann mittlerweile auch so ein bisschen in der ganzen Deutschschweiz verteilt auch. Und,
wo wir das alle selbstständig gemacht haben, halt über euch eingekauft haben, eure Marken verwendet haben und ihr dann irgendwo so eine Marge drauf gehabt habt.
Ganz genau. Also wir haben nicht irgendwie ein Fee oder so monatliche Fee verlangt, sondern einfach die Bedingung ist gewesen, dass sie bei uns einkaufen müssen. Wir haben dort eine Marge gehabt und wir liefern unter dem Namen Powerfood. Wir dürfen einheitlich auftreten und so selber haben die Franchise-Partner bis zu 4-5 Läden auch wieder, die haben innerhalb vom Netzwerk können wachsen, die haben 4-5 Läden gehabt, wo sie dann auch wiederum verschiedene Standorte können bedienen. Und so haben wir dann ja so ein bisschen ein Franchise-Netz können aufbauen, oder? Aber alles noch an zäh und an schlechter Lage, auch mit der Öffnungszeit sehr rudimentär, am Wochenende 2-3 Mal in der Woche, so ein bisschen nebenjobmässig. So haben wir es dann probiert, oder? Mhm. Aber trotzdem haben wir immer probiert, die Öffnungszeiten erhöhen, professioneller zu werden und so weiter. Und dann sind wir eigentlich mal an einem Punkt gewesen, wo wir so gesagt haben, es ist ein bisschen schwierig und so mit diesen Franchise und ein bisschen so und die Umsätze sind zwar gut, aber es ist noch ein bisschen zu wenig. Haben wir gesagt, so, entweder stampfen wir das Ganze ein mit diesen Stores oder wir machen ein cooles Redesign. Also wir sitzen mit einer Möbelmanufaktur zusammen und tun eigentlich all unsere Läden komplett von Grund auf, Boden, Licht, eigene Möbel, eigenes Corporate Design, wenn wir integrieren und so den Auftritt auf einem komplett neuen Level können zu bringen, oder? Und da haben wir dann auch ein bisschen dran rumstudiert, aber relativ schnell gesagt, look, entweder take it or leave it, jetzt machen wir das, entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und dann haben wir eigentlich gut 10 Filialen, die wir gehabt haben, würde ich sagen, zu diesem Zeitpunkt, relativ, ja, 10, 15 sogar, haben wir all dann Schritt für Schritt umgebaut und dann eigentlich unser CI reingebracht und dann auch wieder viel Geld investiert. Das haben alles wir gezahlt, das haben die Franchise-Partner nicht wollen oder können oder dürfen machen, sondern wir als Firma sind dann dahinter gestanden und gesagt, so, jetzt machen wir das alles und haben dann eigentlich all die Standorte so ein bisschen umgebaut. Und dann nachher ist es weitergegangen, dass wir so gesagt haben, hey, look, es funktioniert, jetzt wollen wir mal so ein bisschen in die ersten Einkaufscenter gehen, oder wirklich so ein bisschen mal eine gute B-Lage mal ausprobieren, oder? Und mal den Laden wirklich vom 9 Uhr am Morgen bis zum Abend am 7 Uhr können offen zahlen, vom Montag bis Freitag. So ein bisschen an einer guten Lage. Und dann haben wir das auch ausprobiert. Und dann hat das dann funktioniert auch. Und so haben wir eigentlich unser Filialnetz permanent besser gemacht, schöner gemacht, grösser gemacht. Und so ist das auch immer professioneller geworden. Haben dann aber auch teilweise uns dann von Franchise-Partnern müssen trennen. Sie haben sich dann vielleicht auch anders entwickelt oder die Qualität hat ein bisschen zu wenig gestimmt. Das ist auch immer ein Problem im Franchise. Und selber sind wir immer dran gewesen und haben probiert, irgendwie noch bessere Standorte zu kommen, noch bessere Center.
Und dann aber allein von Anfang an allein gemacht haben und nicht über Franchise-Partner.
Ja, ganz genau. Wir sind dann langsam an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ein Laden kostet uns so viel, dass wir das eigentlich selber machen wollen. Und haben dann eigentlich auch angefangen, nebst dem Thun, das war unser einziger Laden gewesen, und alles im Franchise, dass wir angefangen haben, selber die Läden zu führen und selber zu bauen. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir eben 25 Standorte haben, es sind noch 3 im Franchise, so ein bisschen Überbleibsel eben aus dieser Zeit, aus dieser Anfangszeit auch, und der Rest, 22, ist über uns geführt. Genau. Und da sind wir jetzt wirklich eben auch im Schweizer Retail, wir haben immer daran geglaubt, schon seit Tag 1 relativ bald, dass wir eine Berechtigung haben im Schweizer Retail Und ja, das funktioniert sehr gut mit diesen Stores.
Und wie entwickelt sich da umsatzmäßig auch, also im Vergleich so mit online? Hast du ist das beides eben mit Wachstum? Ich nehme an, im Retail kannst du einfach, ja, du machst einen neuen Laden auf und dann wird der Umsatz steigern. Online merkst du, dass dann auch online mehr läuft, weil eben wieder ein Ort ist und die Leute es kennen und daran vorbeilaufen und dann auch mal online bestellen? Oder nimmt ihr das online weg? Befruchtet sich das gegenseitig? Das ist ja immer ein bisschen Diskussion heute, auch von reinen Online-Stores, die eben denken, wir gehen jetzt in Retail, weil das sich gegenseitig befruchtet. Andere, die alle ihre Läden zugemacht haben und nur noch auf online setzen. Wie ist bei euch so das Gegenspiel?
Ja, eben. Ja, spannende Frage. Es ist auch dort, weil mittlerweile so viele Marktplayer, also all die Channels, die wir bedienen. Und der Grundsatz ist schon so, ich sage jetzt mal, für unser System, es befruchtet sich. Also wirklich, wenn du einen Laden hast, dann kannst du auch mehr online wieder Sales einholen. Und natürlich auch parallel dazu kannst du aus dem Online raus, kannst du in Offline-Märkte drücken. Und aber jetzt in den letzten Jahren ist eigentlich, Es tönt verrückt, aber der direkte Online-Kanal, den wir bedienen, das ist eigentlich dort, wo wir eigentlich fast am meisten Mühe haben. Und dort haben wir am meisten Druck, dort ist am meisten Konkurrenzsituation. Also der D2C direkt an Endkunden über unseren Online-Kanal, dass wir dort extrem viel Druck im Moment haben. Und was ich parallel dazu aber sehr gut am Entwickeln ist, sind eben schon unser Filialnetz. Weil wir dort, ich sage jetzt mal, einen gewissen Alleinstellungsmerkmal auch haben. Eine sehr gute Marktdurchdringung. Wir sind der Fachhändler auf diesem Bereich. Die Leute schätzen eben auch vor Ort eine Beratung. Man kann das Produkt anfassen, anschauen, man kann sich austauschen mit dem Verkäufer, kann sich beraten lassen. Das ist eigentlich eben, jeder Kanal hat seine Vor- und seine Nachteile. Oder was vielleicht der Online-Kanal nicht hat, bietet einen stationären Kanal und umgekehrt. Und so probieren wir einfach auf jedem Kanal, auf jedem Sales-Channel schlussendlich die Vorzüge können am März bringen oder an den Markt bringen und eigentlich zurück zu deiner Frage, es befruchtet sich eigentlich so weit, ja. Aber nichtsdestotrotz hat man wieder andere Challenges und Herausforderungen im einen oder im anderen Kanal.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Idee leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun.
Und es ist so, dass du schon musst jeden Laden können rentabel in sich selber betreiben und nicht kannst sagen, ich habe den Laden, wo wir noch zum Teil als Marketing für unseren Online-Shop können abschreiben oder so, sondern ganz der Laden genau. Muss funktionieren.
Nein, Laden muss funktionieren. Und zwar, also es ist so, mit 25 Filialen hast du immer Standorte, die besser und die schlechter funktionieren. Und du hast natürlich dann auch, du sagst dir, okay, wenn du jetzt irgendwo im Wallis etwas am Eröffnen bist oder so, dass du dort irgendwie 2-3 Jahre Anlaufzeit brauchst, wo noch vielleicht noch nicht profitabel ist. Aber die Tendenz von einem Standort, die muss eigentlich gegeben sein. Und oder da, das ist so ein bisschen unser Anspruch. Dass wir irgendwo in eine profitable Zone hineinkommen. Aber das muss jetzt nicht gerade seit Tag 1 sein unter Umständen. Sondern wir schauen dann dort den ganzen Mix an, den ganzen Market-Mix. Aber eben schlussendlich muss eine Filiale funktionieren. Es ist jetzt nicht so, dass die stationären Filialen irgendwie einfach ein Marketing-Gadget sind, sondern die müssen profitabel sein. Aber da tun wir uns auch nicht davon scheuchen, um einen Standort auch wieder zu machen. Und das haben wir in der Vergangenheit gemacht, wo wir gesehen haben, okay, das Center beispielsweise funktioniert nicht. Das ist selber vielleicht auch ein B-Center, das ist nicht ein A-Center, das ist ein C-Center. Und dort funktionieren wir, dort nicht. Und gerade wenn es eben auch um die stationären Filialen geht, was vor 10 oder 15 Jahren funktioniert hat, das funktioniert heute auch nicht mehr. und umgekehrt auch, oder? Also, all die B- und C-Lagen, die wir früher noch hatten, die würden heute sang- und klanglos scheitern. Heute müssen wir in der Anlage sein, was vor 15 Jahren in der Anlage sicher nicht funktioniert hätte, mit dem damaligen Mietpreis und mit dem Umsatz und mit der Bekanntheit. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man das Netz kann richtig antizipieren und Trends sieht und dass man wissen, okay, in welche Stossrichtung und in welche Richtung dass man gehen kann. Das ist natürlich eben ein laufender Prozess und eine laufende Aufgabe, die wir auch am machen sind, ganz genau.
Du hast gesagt, vor gut 5 Jahren habt ihr eure eigene Marke im Sinne von eigenen Produkten noch lanciert. Aus welchem Grund?
Zum einen ist der Druck noch grösser, wird ständig grösser, oder? Also, sprich, einfach Handel von Produkten ist extrem kompetitiv, also sprich, einfach eine Marke zu importieren und nachher weiterverkaufen, weil ich sage, irgendwelche Marktschütze oder dass man sagt, okay, du kommst in Exklusivität für die Schweiz über und so weiter, also Sourcen von Produkten ist eigentlich extrem durchlässig in unserer Branche. Also man kommt eigentlich alles von überall her über. Zumal der Endkunde auch in ganz Europa oder auf der ganzen Welt kann einkaufen. Mhm. Also sprich, die Ströme, die Produkteströme, die kann man eigentlich fast nicht regulieren. Müssen auch nicht reguliert sein übrigens, oder? Das ist mal Punkt 1. Also sprich, Handel für sich ist de facto nichts wert. Das klingt mega hart, oder? Und das ist mal Punkt 1. Und dann Punkt 2 ist, wir wollen in der Wertschöpfungskette noch mal tiefer sein. Wir wollen nicht nur Distribution machen, sondern wir wollen eben auch zum Produzent werden. Und dann vielleicht in einer nächsten Phase wirklich effektiv auch zum Hersteller, wo wir Maschinenpark werden anschaffen und können wirklich noch selber anfangen zu produzieren. Und schlussendlich ist es so, dass man einfach margentechnisch mit Eigenmarken einmal ein bisschen mehr Spiel hat. Und zum anderen hat man auch wirklich nochmal etwas in den eigenen Händen, wo einem selber gehört. Also man hat nicht nur Filialen und den Online-Shop, sondern man hat auch effektiv noch das Produkt in-house, wo man kann steuern, wo man kann Trends aufsetzen, wo man kann Stossrichtungen trainieren bringen und so auch den ganzen Marken-Value eigentlich kann auch festigen und in die Zukunft führen.
Und das bedeutet auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn ihr selber wirklich in die Richtung geht, vielleicht wirklich produzieren, herstellen, also eben das Ganze, das sind ja teure Maschinen im Jahr und es ist nicht ganz so simpel wahrscheinlich, dass du dann auch sagst, hey, die Marke Powerfood und die Produkte sollen noch breiter verkauft werden, also dass dann eben vielleicht auch, vielleicht ist es auch heute schon der Fall, ich weiss es gar nicht, Powerfood überkommst in der Migros, in Deutschland, in den Drogeriemärkten und so weiter, dass du auch dort sagst, wir sind nicht nur mit Powerfood in unseren eigenen Läden und auf unserem Online-Shop, sondern wir machen auch dort quasi die ganze Bandbreite vom Verkauf.
Ganz genau. Das haben wir bis jetzt noch nicht angesprochen. Wir haben mittlerweile ein sehr ein gesundes und ein sehr solides B2B-Geschäft. Also wir sind mittlerweile sehr stark wirklich als Distributor und als Händler tätig. Wir haben es geschafft, in den letzten 2-3 Jahren wirklich die Migros zu akquirieren. Wir haben unsere Produkte im Coop, wir haben unsere Produkte bei Decathlon, wir haben unsere Produkte in den grössten Gymketten.
Wenn du jetzt eben sagst, eure Produkte sind das einfach eure Powerfood-Produkte, wo eure Marken drauf
sind? Es sind beide. Es sind Fremdmarken und auch die Eigenmarken, die wir können platzieren können. Mhm. Und das ist eigentlich eben das Ziel, dass wir zusätzlich im Händlergeschäft, im B2B-Geschäft, noch zu einem wichtigen Player können werden. Ganz genau. Und das natürlich zuvorkommen mit Eigenmarken.
Und da habt ihr relativ viel Bälle, die ihr jongliert gleichzeitig, oder? Also, ich sage jetzt einen Online-Shop, einfach, wo ihr an den Kunden verkaufen wollt. Dann das ganze Filialnetz, wo du im Retail an den Kunden verkaufst. Dann die eigene Marke, die du irgendwie musst produzieren, neue Produkte lancieren, die ganzen Trends und so weiter für dich selber antizipieren. Und dann auch noch der B2B. März, um vielleicht gleich noch wirklich zu produzieren. Ihr sind zwar schon 100 Leute, aber wie sieht eure Struktur aus? Wie ist das organisatorisch? Du hast gesagt, ihr seid am Anfang dritte, ist mal am vierten dazugekommen, heute sind ihr das zweite. Wie könnt ihr das alles managen? Doch als, ja, ich nur 100 Mal Firma für all das.
Also das Lustige ist, du willst es gar nicht wissen, aber die 100 Leute, da sind 80 Leute im Verkauf. Also die stehen in den Filialen.
Das nehme ich an, ja.
Genau. Und dann kannst du noch 12 Logistiker abrechnen. Und dann kannst du noch, zwei im Customer Care subtrahieren und mit Buchhaltung zusammen. Am Schluss sind wir das Zweite, die das machen. Das machen wir eigentlich das Zweite.
Und das bist du und die Geschäftspartner?
Genau, ja.
Wie hat sich die Struktur so ergeben, dass ihr heute noch das Zweite sind? Und weißt, wie bringt ihr das her? Wie organisiert ihr das? Oder was hast du da für Tipps an andere?
Ja, nein. Wir machen wirklich, wir sind irgendwo durch sehr breit gefächert. Schon auch irgendwo, ja. Wir machen das ganze Key-Accounting eben mit Migros und Coop. Das machen wir. Ich und der Oli. Was wir jetzt auch machen, ist beispielsweise, wir dann wirklich effektiv IT-Lösungen anbieten für grosse Gymketten. Also, wo wir, wo sich jede einzelne Filiale von grossen Gyms könnte eigentlich in unserem Online-Shop einloggen. Und danach wird alles distribuiert, direkt in Gyms raus. Und, ganze Accounting etc. funktioniert zentral. Ja, wir können das ganze Online-Marketing machen wir in-house selber, IT-Projekte, ein Infrastrukturprojekt machen wir auch, Filialaufbau und so weiter. Ja, das managen wir eigentlich plus minus zweite, ja. Plus ein bisschen Store-Manager, da haben wir noch zwei Leute, die assistieren uns noch teils, aber sonst das ganze HR und so weiter machen wir eigentlich auch, ja, das können wir eigentlich alles selber machen, ja.
Wie organisierst du das, dass du das selber anbringst? Schaffst du einfach 120 Stunden in der Woche? Oder wie bringst du das her?
Extrem zielorientiert. Wir wissen aber auch, dass wir teilweise blinde Flecken haben, dass wir Themen haben, wo wir vielleicht ein bisschen zu wenig gut sind. Dort müssen wir uns dann schon immer externe Berater noch ein bisschen holen, also beispielsweise im Online-Marketing oder so. Eben haben wir eine Agentur noch, wo wir immer ein bisschen challengen, aber die tun wir auch teilweise das öfter wieder austauschen oder so. Und, aber irgendwie können wir das, es funktioniert problemlos, ja. Ich weiss auch nicht, warum das funktioniert, aber es funktioniert. Andere, die staunen damit, wie wenig Leute das wir eigentlich sind und all die verschiedenen Kanäle, die wir bedienen. Wir sind so schnell, Produktentwicklung oder so, wir brauchen nicht 100 irgendwie, wir haben eigentlich nicht grosse Sitzungen oder so, der ganze Overhead, wenn wir Produkte können entwickeln, jetzt auch die Eigenmarke, ich staune manchmal selber, ja, wie gut, also ich weiss nicht, ich will jetzt nicht irgendwie den Selbstlob ertrinken, oder? Aber ja, es funktioniert irgendwie, ich weiss es auch nicht warum.
Also ja. Ich denke sicher, dass je nachdem eben halt, wenn du natürlich noch so klein bist und das Zweite untereinander noch vertraust und einfach kannst sagen, hey, mach, und dann kannst du entscheiden und in anderen Betrieben geht es Monate und gefühlt hunderte Sitzungen, bis ein neues Produkt lanciert ist und du sagst einfach, wir probieren es, okay, wir investieren zu viel und dann entweder hot oder flop, dann siehst du es, oder?
Genau.
Das genau. Hilft sicher.
Genau, es ist natürlich auch dort, oder? Ich sage jetzt mal, die ganze Produktentwicklung, die wir machen, da haben wir jetzt auch eben in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen können einen Boden erarbeiten. Also wir haben ein Setting da und auf denen, wir haben die Grafikerin, wo wir dann noch dazu nehmen und dann starten mal das CI und dann kann man relativ schnell, oder? Wir haben unser ganzes Netzwerk, wenn es um Produzenten anbelangt, das ist in ganz Europa, das ist in Irland, Deutschland, Holland, Polen, Spanien, dann können wir relativ schnell eigentlich Produkte lancieren, oder? Und wir wissen dann gerade, wo haben wir den Hersteller, wo haben wir den Produzenten. Und so sind wir schnell, um neue Produkte am Markt zu bringen. Das ist eigentlich so. Und wenn das mal ein bisschen steht, und das ist eben ein bisschen der Vorteil jetzt auch mittlerweile natürlich, in unserem System, dass man das schnell machen können. Ganz genau. Das ist über die Jahre gewachsen.
Kannst du darüber reden, warum es den Wechsel gegeben hat bei euch eben in der Aktionärstruktur oder der Inhaberstruktur?
Ja, es ist so, also wir haben eben die Firma, die wir das dritte gegründet haben, der dritte, wo auch Gründungspartner war, ihm hat ein bisschen das Feuer gefehlt vom Unternehmertum. Und zwar schon relativ früh. Wo wir einfach von morgen am Abend über das Geschäft am Schwätzen waren. Und auch wenn es noch irgendwie morgen um 3 Uhr das Telefon gestellt hat vom Kollegen, dann ist das für mich überhaupt kein Problem gewesen. Und er ist dort ein bisschen reservierter unterwegs gewesen. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass er dann gesagt hat, von sich aus, hey, schau, die Jungs, es ist ein bisschen zu wenig mein Thema. Ich brenne ein bisschen zu wenig für das Ganze. Ich würde mich gerne wählen, ich würde gerne einen Ausstieg lancieren. Vielleicht hat es ihm auch ein bisschen zu wenig die Vision gehabt, dem Ganzen, oder einfach ein so. Oder vielleicht das Naive, das Kindliche, das man vielleicht ein bisschen gehabt hat, das ganze Unternehmen, hat ihm vielleicht ein bisschen gefehlt. Und so, aber wir sind nach wie vor super befreundet, man trifft sich auch regelmäßig. Aber er hat dann eigentlich damals den Ausstieg so ein bisschen gesucht. Und der vierte Partner, den wir auch mal über eine gewisse Zeit hatten, dort hat es dann ein bisschen auf privater Ebene, hat es vielleicht ein bisschen weniger gut funktioniert. Und dann hat man sich dann dort auch so, haben sich unsere Wege getrennt. Ja. Aber das passiert natürlich noch viel. Ich sage eben schlussendlich, das Team ist extrem entscheidend und ich jetzt mit dem Oli, wo unterwegs bin, wir sind dort durch die besten Freunde, gegenseitige Götti von unseren Kindern und treffen uns auch privat und das funktioniert super gut und das ist natürlich auch entscheidend schlussendlich, oder? Weil allein hätte man das nie können machen. Beidseitig, da unterstützen wir uns super gut und das ist schlussendlich auch wichtig, oder? Dass man irgendwo einen Geschäftspartner hat, wo man vertraut und wo vor allem auch die gleiche Vision und die gleichen Ideen und auch die gleiche Motivation und Tag leitet. Und es ist wirklich aber auch ein bisschen, irgendwo durch auch ein bisschen eine gewisse Seltenheit, dass es so über lange Zeit auch funktioniert. Und jetzt auch nach 20 Jahren, ich bin motivierter denn je, das ist unglaublich.
Das ist schön. Ja. Erzähl noch, bevor ich nachher auf das Nächste möchte eingehen, noch. Was machst du denn jetzt so für Umsätze mit so diesen 100 Mitarbeitern, 25 Läden, Onlineshop, B2B? Was schaut da dabei um oder was stellst du da in
der B2B-Bereich, der ist extrem am Wachsen. Wir lassen mehr Material denn je raus. Mhm. Aber wir sind so gute, okay. 25, knappe 30 Millionen, wenn wir jetzt im 25 können realisieren. Und das ist es im Moment so, ja.
Aber im Handel hat man meistens leider nicht die allerhöchsten Margen, oder?
Ja, unser Ziel ist, dass wir einfach 10% EBITDA schreiben können. Das ist das Ziel, genau. Das momentieren wir uns, ja.
Und es sieht aus, als würde es gehen. Nein, du hast nämlich jetzt, zum nächsten Thema noch schnell anschneiden, du hast vor gut einem Jahr noch mal eine zweite Firma gegründet, wo es um das Thema Immobilien geht. Mhm. Wie kommt das? Hat das einen Zusammenhang mit Powerfood, dass es irgendwelche Powerfood-betroffene Immobilien sind? Oder warum noch etwas anderes, wenn du gleichzeitig sagst, du brennst mehr denn je für Powerfood?
Nein, also das ist eigentlich ein Vehikel, wo wir noch nebendran am Machen sind. Das ist noch mit einem weiteren Kollegen, wo wir jetzt dritte da gegründet haben, wo wir einfach einmal, in einer ersten Phase haben wir jetzt mal so ein Mehrfamilienblöckli gepostet und jetzt sind wir dort ein bisschen Erfahrung sammeln, auch ein bisschen die Verwaltung übernehmen, also das sind wir jetzt nicht gerade am Externen gegeben, sondern dort sind wir auch ein bisschen das ganze Mietwesen einmal anschauen. Also eben, wir treten natürlich das Vermieter auf und haben jetzt dort eben mal so ein bisschen, ein Blöckli gekauft und sind dort ein bisschen Erfahrungen am Sammeln. Wir haben auch parallel dazu, wir haben ja noch ein Fitnesscenter in Schaffhausen, Power Gym. Das haben wir etwa vor 15 Jahren gegründet. Also dort haben wir auch noch so ein bisschen eine Side-Firma, wo wir ein bisschen Erfahrung sammeln sind. Haben dort vielleicht auch mal das Gefühl gehabt, dass wir noch mehrere Gyms bauen könnten. so ein bisschen Gymkettenmässig, aber das ist auch extrem kapitalintensiv, da sind wir davon weggekommen und haben das wirklich auf Food konzentriert. Und wir haben noch mal eine Firma nebendran, das ist Power Entertainment, wo wir noch so Bodybuilding-Wettkämpfe am Durchführen sind, auch schon seit bald 15 Jahren, wo wir auch coole Sachen, vor allem mit der Vergangenheit, dann können machen. Es ist zwar so ein bisschen leicht auslaufend, das Vehikel. Und ja, von dem her haben wir wirklich auch rundherum noch so ein bisschen zwei, drei Spielwiesen, sage ich amix, so ein bisschen Firmen, wo wir ein bisschen Erfahrungen sammeln können. Genau.
Und, also das heisst, um das aufgreifen, was du vorher mal gesagt hast, so dass von viel oder fast alles auch eben wirklich in die Firma reinvestieren, das hat schon, irgendwann ist auch der Moment gekommen, wo er schon auch privat etwas rausgenommen hat, dass du jetzt heute kannst sagen, wir kaufen uns noch ein Mehrfamilienhaus, natürlich auch als Dritten, aber da muss man sich auch nicht Sorgen machen um dich.
Genau, ja. Schön. Nein, das machen wir. Und was wir jetzt, also der nächste grosse Plan ist, für Powerfood, wir können Land akquirieren, 8000 Quadratmeter. Und wenn dort eigentlich ein eigenes Logistikcenter mit Büro und so weiter, da sind wir jetzt in Planung. Es gibt noch zwei, drei Hürden. Und auch dort wenn wir eigentlich auch vom Mieter können zum Besitzer werden, wenn es um unsere Logistik, da sind wir ein bisschen stolz darauf, dass wir die Logistik nicht irgendwo extern geben, an einer Schussfirma, Renus oder weiss ich was für Logistik, sondern wir sind selber am Logistikbetrieb. Und durch das sind wir auch fähig, eben können gehen, Migros und so weiter, alle können es beliefern, also alle End-Devices sehr individuell, weil ich sage eben, Endkunden-Päckchen, das ist ganz ein anderes Thema, wie beispielsweise grosse Retailers beliefern, mit Palettenlieferungen, da hast du ganz andere Ansprüche auch. Und ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir eigentlich dort mittlerweile wirklich alle Kanäle so können, in-house selber bedienen und wirklich auch Dienstleistung aufrechterhalten.
Und für da brauchst du 8000 Quadratmeter? Oder habt ihr da schon auch noch ein grosses Wachstum budgetiert? Also das tut mir jetzt extrem gross.
Also das Land ist 8000.
Ja, ja.
Das Land ist 8000. Wir sind jetzt, die Fläche, die wir jetzt haben, ist 3500 da in Schaffhausen.
Okay, ja.
Genau. Und wenn die ersten Gebäude, Skizzen anschaust, dann brauchst du für 8, du hast natürlich noch Grünfläche und oben noch Parkplätze, je nachdem, oder? Und also da bist dann, also mit einer Halle mit 5000 Quadratmetern und Büro bist dann nicht mega viel grösser, oder? Also das ist das 8, die 8000 Quadratmeter, das sind eigentlich gut, das sind eigentlich ideal für das, was wir uns so ein bisschen vorgestellt haben. Genau, das ist das Ziel ist, 6, 27 können zu bauen. Also am 26 ist wirklich ein sehr ehrgeiziger Plan, den wir da haben. Aber wenn wir das noch realisieren können, das ist für mich und auch für meinen Geschäftspartner nochmal etwas vom Größten, wenn wir das ein bisschen machen könnten. Also,
genau. Schön. Hey, mega spannend. Ganz viele Phasen durchlebt, immer gewachsen und ja, mit diesen weiteren Plänen definitiv weiteres Wachstum angepeilt. Gratuliere zum Erfolg. Danke vielmal, bist du da gewesen.
Und
bis ein anderes Mal.
Gut, sehr gerne. Bis dann.
Macht's gut. Ciao, Rita. Tschüss.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.